Wie lange hat die Forschungsarbeit darin gedauert, so alles in allem?
Ich hatte das große Glück, dass mich die Hans-Böckler-Stiftung finanziert hat. Also ich habe so ungefähr 4 Jahre. Also die meiste Zeit ging wirklich damit drauf, überhaupt die Zusammenhänge in der DDR klar zu kriegen. Weil das wurde einfach nicht öffentlich gespiegelt, dass es besetzte Wohnungen gab und dass es Alternativszenen gab und dass es eine inoffizielle Kultur gab. Und es gibt keine strukturierte Sammlung, die ich mir einfach vorgenommen habe, so 6 Regalmeter und dann gräbt man sich durch und dann kommt irgendwas raus am Ende. Es hat wirklich echt lange gedauert.
Wie viel Besetzer gehst du denn allgemein aus, die es so gab, weil bestimmt so eine Wanderbewegung auch?
Naja, ich habe halt keine Zahlen. Also es gab manchmal Zählungen durch die Polizei, die haben dann, was sind diese Schätzungen, höchstens von 250 gleichzeitig. Und das finde ich schon hochgegriffen. Insgesamt würde ich sagen, dass in der Zeit, die ich hier behandle, ja schon einige hundert Jugendliche, ist die Frage, was wir da dazu zählen. Ich würde jetzt nicht nur jemand dazu zählen, der in einem Haus wohnt und keine Miete zahlt, sondern der auch in Jugendzentren aktiv ist. Ich glaube, es hat schon einige hundert Jugendliche in der Stadt sozialisiert, vielleicht sogar mehr. Zahlen sind sowieso nicht verlässlich. Also es hat auch... Es wurde ja auch gar nicht richtig erfasst von der Stadt zu DDR-Zeiten. Es gab ab und zu mal, habe ich so Aktenfunde im Stadtarchiv, so, da gab es dann 30 illegale Wohnungen, die entdeckt wurden. Dann wurde Bürger XY, wurde dann irgendwas zugestellt, der sollte ausziehen, aber eine richtige Statistik gab es nicht. Also, ist auch sehr fragmentarisch nur überliefert. Mit den Häusern bin ich mir relativ sicher. Das sind also insgesamt ungefähr 70. Aber da habe ich wirklich alles genommen. Also ich habe auch 2-stündigen Besetzungen eine Chance gegeben und habe die dann mit eingearbeitet. Und auch Scheinbesetzungen.
Das hatte ich gesehen in der Vorbereitung, ja auch so einen interaktiven Stadtplan. Ne? Der ist doch noch...
Genau, ja.
Vielleicht kannst du dazu auch noch ein Wort sagen, wo man zu den einzelnen Häusern sich auch noch...
Genau, es gibt so einen Aktivistinnen-Forschungsverbund, der heißt Squatting Europe Collective. Da habe ich eine Weile mitgemacht. Da treffen sich eben Bewegungsakteure und Forscher und Forscherinnen aus Spanien, Italien, Niederlande. Und das geht bis in die USA und stellen da aktuelle Entwicklungen so in Häuserkämpfen oder in Wohnungskämpfen vor. Und da wurde dieses Projekt angestoßen, eben die besetzten Häuser und sozialen Zentren mal abzubilden. Das ist ein bisschen aus der kritischen Geografie heraus, das nennt sich so ein kritisches Mapping, um irgendwie soziale Kämpfe als Karte darzustellen. Das ist wie so ein Google Maps, wie so ein Stadtplan, und da sind die ganzen Häuser, zeigen sich da. Und da kann man relativ schön auch, also wenn man jetzt kein kritischer Geograf ist, man kann auch als Historiker so ein bisschen zeigen, wie sich sozusagen die Konzentration so ein bisschen verlagert hat. So ab 93, 94 verlagerte sich das leicht nach Babelsberg. Ja. Und wenn man ganz fleißig ist, wie die Leute von Berlin besetzt, die da eben auch mit involviert waren, ist auch eine Seite, die man sich mal aufrufen kann. Da kann man da auch eingeben, wo es Protesthandlungen gab, und da kann man auch ein bisschen was draus schließen.
Es heißt ja immer, du hattest das auch gesagt, Hauptstadt der Hausbesetzer.
Ja.
Ist die Dichte tatsächlich so einmalig gewesen? Ist das gerechtfertigt, das so zu nennen, oder ist es eine Legende?
Ich würde sagen, es ist ein Mythos. Also die Größe, wenn wir uns die Größe der Häuser anschauen, hier in der Gutenbergstraße, diese 2-Geschosser, und die mal vergleichen mit Häusern in Berlin, klar, die sind deutlich kleiner. Kann man jetzt sagen, ja, sind mehr auf die Einwohnerzahl. Ich weiß nicht, wer es ausgerechnet hat. Eigentlich hast du den Hintergrund, dass in Relation zur Bevölkerung die meisten Häuser bestanden 1991. Dass da gleich die Hauptstadt der Hausbesetzer draus gemacht wird. Da wurde irgendwie so ein Ranking aufgemacht und so eine Größe suggeriert, die ich nicht so nachvollziehen kann. Also ich würde es als Mythos bezeichnen. Andererseits verlagerte sich ja Anfang der 90er ein bisschen was. Es war schon ein Zentrum, aber das ist natürlich sehr im nationalen Kontext gedacht. Ja, wenn wir das europaweit uns angucken, weißt du, mit spanischen Städten vergleichen, da verschwindet Potsdam mit den paar Häusern. Ja. Und auch wenn wir die Karten vergleichen, da weiß nicht, wenn wir Madrid oder Rom uns angucken, die sind, glaube ich, mit dabei, die zählen nicht jedes Haus. Ich war sehr akribisch und habe wirklich alles genommen, wo irgendjemand mal ohne Mietvertrag gewohnt hat oder als Gruppe. Und die zählen die gar nicht mit, die nehmen nur die sozialen Zentren. So, ja.
Ich habe mich immer gefragt, wie so als Zugezogener hier in diese Stadt zu kommen und dass die halt so alternativ wirkt von Anfang an. Und ich habe so einen Widerspruch, weil eigentlich Potsdam war ja irgendwie Garnisonsstadt und irgendwie auch Wehrmachtsstationierung, dann in der DDR, SED-Hochschule und alles. Und auch SED-Bezirkshauptstadt. Mhm. Also schon sehr autoritär geprägt, so seit einem Jahrhundert oder länger. Und trotzdem blöppen dann auf einmal irgendwie die ganzen Hippies und Antifa so irgendwie auf. Und ich frage mich ein bisschen, wo kommt das her? Die Leute waren ja da und prägen das, aber wo würdest du sagen, es ist sozusagen diese, ja, die Ursache dafür, dass auf einmal alle so rebellisch waren und auch diese Fürsprecher hatten wie Stolpe. Also ich meine, der hätte sich ja das nicht... Es gab ja woanders auch konservative Kirchen... Kreise, die gesagt haben, keine Ahnung, ich glaube in Sachsen war sehr, sehr konservativ, die wollten mit den Schmuddelkindern Kirche von unten gar nichts zu tun haben. Und also würdest du sagen, ist das Besondere, dass sich das hier so entwickeln konnte?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil also Potsdam hat eben auch nicht sowas wie eine Kunsthochschule oder sowas, wo sich so ein Potenzial sammelte, vielleicht wie in anderen Städten. Und es stimmt schon, es hat eben schon so eine autoritäre Tradition. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Potsdamer Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer total anti-autoritär waren. Da findet sich wahrscheinlich auch viel autoritäre Struktur, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Ja, das hat Peter Ulrich Weiß, hat es ja in diesem großen Buch im Riss der Epochen relativ dicht beschrieben. Potsdam war eben schon im Vergleich zu anderen brandenburgischen Städten, war schon eine Stadt, wo es relativ viel Widerspruch und wo sich ein Oppositionsmilieu geregt hat. Das hat sicherlich auch was damit zu tun. Ich könnte jetzt nur ein Beispiel aufmachen, diese Antifa-Gruppe, da waren viele sozusagen auf Hermannswerder in so einem evangelischen Ausbildungszentrum involviert, das hat schon eine Rolle gespielt. Ob man das aus so einer Gesamtstruktur erklären kann oder von abkoppeln kann, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es macht wirklich Sinn, ja, so Stadtstudien zu machen, so das tiefer auszuloten. Manchmal sind es ganz bestimmte Personenkonstellationen, die das ausmachen, bestimmte Netzwerke. Und die waren eben günstig, zusammen mit den gesellschaftlichen Strukturen.
Ich denke, eine große Rolle hat schon gespielt, dass hier in Potsdam eine ganze Menge Künstler und Wissenschaftler ansässig waren. Und die eben nicht in ihren kleinen Kämmerchen lebten und wohnten, sondern die wirklich miteinander in Gesprächen waren, in Kontakten waren, sich ausgetauscht haben, Initiativen gemacht haben, Strukturen aufgebaut haben, sich ausprobiert haben. Also da gab es unheimlich viele. Und meine gerade Leute, die im Kunstbereich sind, ein bisschen Defa-Leute oder wie auch immer, sind natürlich, die haben Ideen, die sind, wo man gar nicht gleich dahinter kommt, die natürlich auch ausprobieren wollen. Nicht nur im Film, sondern auch im täglichen Leben. Und ich denke, da ist einfach ganz viel vorhanden gewesen, wo sich das dann eben dann auswirkt und dann sich in solche Bereiche auch reingab. Also im holländischen Viertel waren eben viele kreative Leute eben tätig, also oder haben dort gewohnt. Und hier uns wurden dann viele Ausstellungen gemacht oder eben auch Kunstbetriebe, also Kunst produziert oder auch miteinander gesprochen. Und da hat man eben viel Schriftsteller, Defa-Leute, Fotografen, auch Wissenschaftler getroffen, die dann in dieser Szene da eben auch involviert waren, die ganzen jungen Leute. Und zur Hausbesetzer-Szene nach der Wende hier gerade in der Gutenbergstraße und Dortmundstraße, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, weil das war ja nicht Hausplätzen in dem Sinne, sondern das waren eben die Häuser, die eben leer standen, zu nutzen, um damit alternative Lebensmöglichkeiten zu zeigen.
Genau, das wäre sozusagen auch ein Ergebnis davon, denn das, was jetzt hier an soziokulturellen Projekten heutzutage eben noch vorzufinden, das ist eben aus dieser Zeit entstanden und ist nicht selbstverständlich von den Herrschenden so gegeben wurde, sondern es wurde immer auch gekämpft und war aus eigenen Initiativen entstanden. Ja, fangen wir mal an mit der Fabrik, die gibt es heute noch. Das Waschhaus war auch eine Initiative. Die Dortestraße 65 existiert noch, das Archiv. Und das sind alles eben Projekte, die aus dieser Zeit der 90er entstanden sind. Und die war auch mit einem Haufen Ideen verbunden. Ja. Es war auch schon eine Reaktion auf das, was sich im Land änderte. Das war, also einerseits drückte sich diese Veränderung in den Häusern aus, aber das war auch eine Reaktion drauf. Es gibt von der Fabrik so eine Vorstellung des Projektes, da geht es auch darum, ja, wir haben das Haus besetzt, weil wir so zu kulturellen Raum brauchen, weil die ganzen Strukturen wegbrechen gerade und wir brauchen Raum, mit unseren Identitätsschwierigkeiten klarzukommen. Das steht genauso drin. Und sämtliche Häuser oder viele Projekte hatten eben Ideen für die Zukunft. Aber es hat sich eben doch alles zerschlagen an dieser Rückübertragungsregelung und auch ja, an der Position der Stadt, die eben, ja, das Duo Kaminski-Gramlich hatte relativ wenig übrig für diese Alternativszene. Die wollten, dass die Stadt sich aufwertet, dass die Stadt saniert wird, aus gutem Grund natürlich, ja, es fiel ja auch alles zusammen, aber eine Alternativszene konnten sie sich nicht vorstellen. Da war immer die Idee vorhanden, ja, im Grunde genommen war es schon eine neoliberale Idee, dass das Kapital, der Markt wird es hier schon regeln. So. Und die Alternativen haben erstmal da keine Rolle gespielt. Und erst durch die Protesthandlungen und durch Konfrontation ist eben erst sowas wie eine Lösung entstanden. Und überhaupt irgendwas übrig geblieben davon. Ohne dass ich das jetzt heroisieren möchte.